Hallo und herzlich willkommen bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Wir sind heute live auf okitalk.com und die Zusammenfassung wird bei Tide 96.0 gesendet. Mein Name ist Marion Schumann, mit mir im Studio sind heute Bernhard Wenzel, Produzent von Radio Money Talk an der Technik.
Hallo.
Und Sabine von Reibnitz aus Elmshorn. Sabine ist die Gründerin von Beraten, Begleiten und Pilgern.
Hallo.
Das Thema der heutigen Sendung: unterwegs sein, zu sich selbst, auf alten Jakobswegen in Schleswig-Holstein. Bevor ich mit Sabine über Pilgern rede, habe ich zu diesem Thema zwei interessante Leute befragt. Ich war im November in Österreich und habe Heini Staudinger aus dem Waldviertel getroffen. Heini ist berühmt geworden durch seine lokale Schuhproduktion und durch seine Begegnung mit der Finanzaufsichtsbehörde in Österreich. Heinis Schuhfabrik ist heute nicht Teil dieses Interviews, aber Heini ist den Jakobsweg gegangen. Auch mit einem Mitarbeiter von Heini, dem Reinhard Böhm, habe ich gesprochen. Reinhard Böhm ist nicht den Jakobsweg gegangen, sondern 600 Kilometer vom Norden Österreichs in den Süden. Über seine Erlebnisse schreibt Reinhard gerade ein Buch. Was die beiden zu sagen haben, hört ihr jetzt. Heini, du bist den Jakobsweg gegangen. Ich konnte nicht rausfinden, wann das genau war und warum. Und was hast du da gelernt?
Das war im Jahr 2002. Und die Anthroposophen sagen, das Leben spielt sich so in 7 Jahreszyklen an. Und ich war damals 49 und das war irgendwie ganz seltsam, dass ich so eine innere Bedrängnis gespürt habe. Und auch in Aufgaben in der Firma kein glückliches Händchen gehabt habe. Und dann hat mir ein Freund angerufen, mehr oder weniger zufällig, und hat mir gesagt, er wird in wenigen Tagen aufbrechen, weil er den Jakobsweg geben will, mit seinem Sohn, den ich von Kindheit an kennt habe und der immer wieder schwer an Psychosen gelitten hat. Und der Richard sagt, er wird in wenigen Tagen Jakobsweg anfangen. Und ich sage, weißt du was, Richard, da will ich mitgehen. Ich habe keine Sekunde überlegt, ob das von Firmenseiten her möglich ist, gar nichts. Ich habe einfach gesagt, da gehe mit. Und dann sind wir zu dritt den Jakobsweg gegangen. Und das war ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Und zwar, das Gehen wird dann, finde ich, so was Besonderes, wenn man nimmer fragt, ist heute das weder schön oder schier, gefreut's mich oder gefreut's mich nicht, sondern wenn man einfach geht, ja. Mag kommen, was kommen will, ich gehe, ja. Und in dieser Selbstverständlichkeit, finde ich, steckt dann eigentlich die Befreiung von dem, was wir in unserem Alltag so sehr gewohnt sind, diese dauernde Wahl von Konsum und noch schöner und noch besser und noch schmackhafter und eben in diesen einfachen Gehen, Gehen, Gehen steckt dann eine Kraft. Ich habe es einmal so erzählt, dass wenn du gehst und nur mehr so dahin gehst wie eine Kuh, die nichts denkt, dann hast du es.
Ich bin noch im Waldviertel bei der Schuhfabrik von Heini Staudinger und ich bin hier angekommen und bin von dem Reinhard Böhm unfassbar nett empfangen worden. Du hast angefangen zu erzählen, warum du diesen Jakobsweg gegangen bist. Vielleicht sagst du mir mal was darüber.
Ja, hallo an alle. Ich bin der Reinhard. Also der Beweggrund war, dass mir das Leben bis über beide Ohren gestanden ist, durch berufliche Sachen, durch private Sachen und ich habe dann gesagt, ich muss mein Leben ändern. Ich war Alkoholiker, habe 2-mal ein Burnout gehabt, ein leichtes. Und nach dem 2. habe ich gesagt, so jetzt muss ich was ändern. Habe Haus, Frau, Job, alles geschmissen und bin dann meinen persönlichen Jakobsweg, den Eisenwurzenweg gegangen. Das ist vom nördlichsten Punkt Österreichs zum südlichsten Punkt Österreichs. Sind 600 Kilometer, 15 Kilo Rückengepäck und etwas über 38.000 Höhenmeter. Also ich war 5 Wochen unterwegs und das war die beste Entscheidung meines Lebens und die größte Lebenserfahrung.
Das zeigt uns wieder, dass man nicht immer diesen typischen Jakobsweg im Norden von Spanien gehen muss, der in Frankreich anfängt und in Compostela in Spanien aufhört, sondern dass man eben auch seinen persönlichen Jakobsweg suchen kann. Und was waren denn die Erfahrungen? 600 Kilometer bist du in einem Stück durchgelaufen. Was waren deine Erfahrungen? Was genau hat dir das gebracht?
Ja, ich sage immer, ich zehre immer noch von dieser Wanderung, von diesen Erlebnissen. Aber kurz eine andere Antwort, warum ich nicht den Jakobsweg gegangen bin. Und zwar war für mich der Jakobsweg ist so eine richtige Völkerwanderung schon. Wenn man da hört, da können ja Hunderte in einem Zimmer liegen, weil dort alle gehen. Und das wollte ich nicht, sondern ich wollte für mich alleine sein. Und ich war wirklich 5 Wochen alleine unterwegs. Aber ich habe so viele Erfahrungen gemacht und so viele Erlebnisse gehabt mit den Leuten. Das war unglaublich. Also wenn ich da gewisse Sachen beschreibe, erstaune ich immer heute noch. Und manche denken sich, ich habe einen Vogel. Und das, aber es sind so viele Eindrücke gewesen. Ein Beispiel nur. Am vorletzten Tag, wo ich gegangen bin, habe ich immer an Englisch denken müssen. Also ich habe in der Schule noch nicht Englisch gehabt. Ich bin schon etwas älter. Und da war das halt bei uns im Waldviertel noch nicht. Und ja, seit 30 Jahren will ich Englisch lernen. Und auf diesen Tag habe ich 4 Stunden nur an Englisch gedacht, was ich da mache. Ein bisschen was lernt man dazu. Und wenn ich zum Berggipfel komme, baue ich mein Fotoapparat auf, um Foto zu machen. Und genau in dem Moment kommt jemand daher. Und ich denke mir, na super, genau jetzt, wo ich fotografieren will, kommt jemand. Und siehe da, der redet mich an, es ist ein Engländer. Und ich rede mit ihm, wie wenn ich ewig Englisch gelernt hätte. Ich habe sofort gewusst, nur bevor der irgendwas sagt, was der will von mir. Ich habe schon die Karte rausgefangen, weil der hat mir erklären wollen, ob ich einen anderen Weg runtergehen kann. Noch bevor der was sagt, habe ich schon die Karte in der Hand gehabt und habe ihm das gezeigt. Und das war dann so ein Erlebnis für mich, wo man denkt hab, warum ist das jetzt passiert? Ich bin wirklich eine Viertelstunde gesessen und habe nachgedacht, weil wenn ich diese Stunden vorher nicht an das Englisch gedacht hätte, wäre ich dort gestanden, hätte nur sagen können, nichts. Und so habe ich mit denen geredet, wie wenn ich ewig Englisch gehabt hätte. Und er ist dann seinen Wege wieder gegangen und die auch seinen Weg. Und dann ist die Grenze gekommen, Österreich-Slowenien. Und ich war immer so ein Patriot und habe gesagt, dann gehe ich natürlich auf die österreichische Seite ins Gasthaus. Und das hat so unappetitlich ausgeschaut, so uneinladend. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich bin ich ja hier, um mein Leben zu ändern. Also gehe ich auf die slowenische Seite. Und das war so ein richtiges Knusperhäuschen, wie man sagt. So ein altes Haus und mit so große Bänke. Und wenn ich zu dem Haus hingehe, auf einmal höre ich schon, hello, hello, coming, coming. Und ich schaue so, sitzt der Engländer dort, schreit mir sofort, ist er mit seiner Frau dort. Und dann haben wir halt geredet und der Wirt. Und er stammt aus England ab. Sie war Afrikanerin, ist als Kind nach Holland gekommen und hat sie übers deutsche Fernsehen hat sie sich angeschaut, damit sie Deutsch lernt. Und dann haben sie mit dem Wirt Deutsch geredet, Englisch, Französisch. Und ich bin da gestanden und habe nur gesagt, sobald ich nach Hause komme, muss ich Englisch lernen. Genau das ist es worden.
Das ist eine super Geschichte. Das sagt mir aber auch, dass wenn wir laufen und unseren Geist frei haben, viele Sachen sich ergeben und man auch viel schneller lernt. Das heißt, unsere Städte sind wahrscheinlich gar nicht so die richtige Gegend, um gut und schnell zu lernen, sondern wenn man mit sich alleine ist und man läuft, dann passieren solche Sachen, die man eigentlich Zufall nennt. Aber Zufälle sind es ja in diesem Sinne gar nicht.
Ich habe gesagt, ich laufe von meinem alten Leben weg. Und ich habe alles abgeschlossen gehabt im Prinzip und habe gesagt, ich gehe jetzt weg und wie wenn ich nie mehr wieder zurückkommen würde. Und das hat mir nach ein paar Tagen gehen, habe ich das Ganze verarbeitet, diesen Ärger, was ich gehabt habe, dieses Burnout und so weiter. Und nach ein paar Tagen war ich so befreit, dass ich einfach ja, ich bin mir oft vorgekommen wie ein Außerirdischer, weil egal wo ich hinkommen bin, war ich sofort der Mittelpunkt von der Ortschaft oder mitten am Weg haben mich die Leute aufgehalten und haben gesagt, was magst du, wo gehst du hin, wer bist du? Und ich habe oft geschaut, ob ich irgendwas an mir habe, das was das ist, weil das war für mich ungewöhnlich und wie gesagt, extreme Hilfsbereitschaft, überall wo ich hingekommen bin, alle Leute haben sofort wissen wollen, was mache ich, was tue ich, warum mache ich das und so weiter. Es waren einfach unglaubliche Erlebnisse.
Vielen Dank, lieber Reinhard. Ich glaube, von diesen Geschichten werden wir demnächst noch ein paar mehr hören, weil der Reinhard ist auch dabei und schreibt ein Buch. Und wenn ich wieder hier im Waldviertel bin, beim Heini, dann werde ich sicherlich beim Reinhard mit dem Mikrofon vorbeischauen und wir werden dann noch ein paar Geschichten hören von seinem Gang durch Österreich. Vielen Dank.
Dankeschön, mache ich gerne.
Vielen Dank, Heini, vielen Dank, Reinhard und liebe Grüße ins Waldviertel nach Österreich. Es würde alles besser gehen, wenn man mehr ginge. Johann Gottfried Säume, 1763 bis 1810. Das ist das Motto von Sabine von Reibnitz. Sabine hat sich ihr ganzes Leben immer mit Menschen beschäftigt und vieles gehört und gesehen, was die meisten von uns selbst zum Glück nie erfahren haben. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir im Studio ist und über ihr Leben erzählt und wie sie auf die Idee gekommen ist, zu pilgern. Im ersten Teil geht es um Sabine, wie sie mit Kindern gearbeitet hat, wie sich der Fokus vom Körper zur Seele entwickelt hat, worum es bei stationärer Jugendhilfe geht, was sie in der Traumaambulanz und in der Beratungsstelle für Missbrauch gemacht hat. Im zweiten Teil geht es natürlich ums Pilgern. Auch Sabine hat tatsächlich das Buch von Harpe Kerkeling gelesen, Ich bin dann mal weg. Sabine, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Bevor wir zu deinen Berufen und deiner Berufung kommen, würde ich gerne erwähnen, dass du dich gerne in Abenteuer stürzt und dass du machst, worauf du Lust hast. Du bist mit einer Gruppe von jungen Leuten von Frankreich quer über das Mittelmeer gesegelt. Zielort war Tunesien, aber das ging nicht ganz so reibungslos wie geplant.
Ja, das stimmt, ging nicht ganz so reibungslos. Wir sind eine Seglerfamilie, wir sind also mit Segeln aufgewachsen. Mein Bruder, meine Schwester und ich, wir konnten segeln, bevor wir laufen konnten, sagen wir immer. Und so lag es nahe, wir hatten so eine ganze Gruppe, mit der wir regelmäßig auf der Elbe unterwegs waren. Weihnachten, beziehungsweise in den Weihnachtsferien, während der Schulferien, ein Boot zu chartern in Südfrankreich und nach Tunesien zu segeln. Ich war damals 16 Jahre alt und meine Eltern waren natürlich wenig begeistert von dieser Idee. Aber ich konnte sehr hartnäckig sein, wenn ich meine Ideen oder Abenteuer verfolgen wollte. Und so haben wir uns also tatsächlich auf den Weg gemacht und sind da unten angekommen in Südfrankreich. Es war erst alles in Ordnung mit dem Schiff und dann zog aber unglaubliches Wetter auf. Es kam ein Schnee- und Eisregen, sodass quer ab von Korsika eine dicke Eisschicht auf dem Deck war und die Tampen und Taue alle eingefroren waren und es war also eine recht abenteuerliche Geschichte. Dann fielen nach und nach alle technischen Geräte aus. Es gab damals natürlich keine Handys und kein GPS, sondern es gab ein UKW-Funkgerät, mit dem man Kontakt halten konnte und Wetterinformationen kriegen konnte. Das fiel alles aus. Ja, aber wir hatten natürlich sehr viele erfahrene Segler an Bord und sind heil in Tunis angekommen, in Tunesien angekommen. Aber dann verzögerte sich alles, weil wir nicht zurückkommen konnten und hatten keine Möglichkeit, zu Hause Bescheid zu sagen. Das gab natürlich große Aufregung zu Hause, weil meine Mutter sagt heute noch, sie hat damals ihre grauen Haare erworben, weil wir dann tatsächlich eine Woche später nach Hause kamen als geplant. Aber wir sind heil und gesund mit vielen interessanten Erfahrungen wieder nach Hause gekommen.
Wir haben heute mit dieser netten Geschichte angefangen, weil jetzt begleitet ja Sabine Menschen beim Pilgern und das war ein guter Eignungstest, würde ich sagen, unter härtesten Bedingungen. Und die Bedingungen jetzt beim Pilgern sind natürlich ganz andere.
Die sind nicht zu vergleichen.
Danach kam das Berufsleben. Das hat auch ganz normal angefangen mit einer Ausbildung als Krankengymnastik- und Gymnastiklehrerin. Und nach deiner Ausbildung hast du dann diese Arbeit 3 Jahre lang gemacht. Was waren denn da deine Schwerpunkte?
Ja, also es war so eine Doppelausbildung, also zwei Staatsexamen in Krankengymnastik und Gymnastiklehrerin. Und ich bin hier in Schleswig-Holstein in den Kreisen Pinneberg und Steinburg mit dem Auto rumgefahren für einen paritätischen Wohlfahrtsverband und habe überwiegend Säuglinge und Kleinstkinder zu Hause besucht. Das wurde damals noch recht viel verordnet, also Hausbesuche, aufsuchende Krankengymnastik, gerade für Familien, ich sag mal, die Zwillinge haben oder auch ein schwerstbehindertes Kind, weil man sagte, das ist eigentlich eine Zumutung, wenn die mit Bus und Bahn irgendwie in den nächsten Ort fahren müssen, um da eine Behandlung zu bekommen. Genau, da bin ich rumgefahren, habe die zu Hause besucht und habe sie behandelt. Und fand das aber so als Berufsanfängerin ein recht einsames Geschäft. Ich hatte kein Team, keine Kollegen, zumindest nicht wirklich da vor Ort. Ja, und das fehlte mir.
Mhm. Und dann hast du dich weiter orientiert und dich hat immer die Psychomotorik interessiert. Ist diese Psychomotorik irgendwie verwandt mit Gymnastik, mit Krankengymnastik, mit dem, was du vorher gemacht hast?
Also Psychomotorik wird häufig von Krankengymnastinnen, Ergotherapeuten oder auch in der Heilpädagogik angewandt. Das ist so ein ganzheitliches Entwicklungsförderkonzept, was in den 50er Jahren von Herrn Kippert, Dr. Kippert, entwickelt wurde oder entdeckt wurde. Und es geht dabei, wie das Wort schon sagt, Psychomotorik, um den Zusammenhang zwischen dem seelisch-geistigen und dem körperlichen. Ist eine Wechselbeziehung. Beides wirkt aufeinander. Und ich habe damals diese Weiterbildung gemacht und dann in verschiedenen Kindergärten und auch Sportvereinen sogenanntes psychomotorisches Turnen angeboten. Das sind kleine Gruppen für Kinder, die Verhaltensauffälligkeiten oder auch motorische Auffälligkeiten, Wahrnehmungsstörungen, irgendwie, ich sag mal, Besonderheiten haben, die es ihnen eher schwierig machen, in normalen Sportvereinen oder normalen anderen Kindergruppen oder so sich gut einzufügen oder da gut reinzupassen. So eine Psychomotorikstunde hat eine Bewegungslandschaft oder wir bauen eine Bewegungslandschaft auf, in der die Kinder ganz verschiedene Erfahrungen machen können, mit allen Sinnen. Es geht immer um Wahrnehmungs- und Motorikförderung. Also es wird immer eine aus diesen dicken Weichbodenmatten, die kennen wir vielleicht alle noch aus der Schulzeit, wird eine große Schaukel aufgebaut. Es werden schräge Ebenen aufgebaut, was zum Balancieren, was zum Höhle bauen. Und es geht darum, dass jedes Kind das in dieser Stunde sich sucht und erfährt, was es gerade für sich braucht. Ein Beispiel vielleicht, also gerade Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind oder auch Frühgeburten, die haben häufig so einen Mangel an Tiefenwahrnehmung, also in der Tiefenwahrnehmung. Und eine Schaukel aus so einem Tuch gebaut mit einem roten Fallschirm, nennen wir das immer, aus so einer Fallschirmseide, ist so ähnlich wie ein Uterus sozusagen, also so eine Sackschaukel. Und es gibt eben gerade diese Kinder, die lieben das häufig, sich da reinzuhängen, reinzusetzen und sind dann manchmal die ganze Stunde da drin. Und das ist auch in Ordnung. Also wir holen die da nicht raus und sagen, jetzt musst du aber mal hier klettern oder da springen, sondern das ist das Kind, das, was das Kind in dem Moment braucht, um sich sozusagen die Reize zu holen, um dieses Bedürfnis zu stillen.
Und wenn das Kind dann mit irgendeiner bestimmten Übung fertig ist oder das Kind meint, das ist in Ordnung, das kann ich jetzt, geht es dann irgendwo anders hin und sucht sich eigenständig was Neues?
Ja, genau. Genau. Das ist manchmal so, dass man denkt, Mensch, das ist aber jetzt schon lange. Ich sag mal, 6 Wochen lang macht das Kind immer nur dasselbe und man denkt, da müsste jetzt mal was anderes kommen. Oder auch die Eltern werden ungeduldig und denken, na, da muss doch mal was kommen. Aber wir machen immer wieder die Erfahrung, es kommt einfach von alleine. Irgendwann ist das Kind mit dieser Art Erfahrung satt und dann kommt was Neues. Dann ist es offen für neue Erfahrungen.
Diese Technik, die gibt es seit Mitte der 50er Jahre. Gibt es das immer noch oder ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten?
Nein, das ist gar nicht in Vergessenheit geraten. Das gibt es immer noch. Das hat sich sehr verbreitet, hat Einzug gefunden in ganz viele Kindertagesstätten als normales Bewegungsangebot. So abgelöst von dem normalen Kinderturnen, wo die Kinder alle in der Schlange stehen und alle dasselbe machen, sondern eher dieses freie Angebot wechselt ab mit bestimmten Spielen, zu verschiedenen Wahrnehmungskanälen. Also Spiele, die das Hören stärken oder also die akustische Wahrnehmung, die optische Wahrnehmung oder solche Dinge. Genau. Ist eigentlich in jedem Kindergarten heute zu finden.
Über den Weg der Psychomotorik bist du dann in einem Lebenshilfekindergarten gelandet. Erstmal als pädagogische Mitarbeiterin, später als ausgebildete Erzieherin. Was ist ein Lebenshilfekindergarten?
Also die Lebenshilfe im Kreis Pinneberg auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob das schleswig-holsteinweit ist, hat die Trägerschaft für verschiedene Kindergärten. Und zwar sind das Kindergärten, die einerseits Integrationsgruppen haben. Da sind in der Regel 11 Kinder, die als gesund und, ich sag mal, normal entwickelt gelten. Und 4 Plätze für Kinder, die einen besonderen Bedarf haben. Und es gibt heilpädagogische Gruppen, wo in der Regel 7 Kinder nur betreut werden, die zum Teil schwere Behinderungen haben. So war das damals. Heute durch die Inklusion verändert sich da einiges. Aber das, als ich damals da gearbeitet habe, war das so. Also einmal die Integrationsgruppen und eben kleine Gruppen ganz gezielt.
Es gab dann eine berufliche Kinderpause von 7 Jahren. Allerdings nicht, ohne regelmäßig die Psychomotorik weiter zu verfolgen. Und du hast auch noch eine neue Ausbildung gemacht. Es gab für dich noch eine Wissenslücke. Gerade im familiären Bereich gibt es viele Ursachen, die Menschen ein ganzes Leben oft unbewusst begleiten können. Und deshalb hast du eine systemische Ausbildung gemacht. Was ist systemische Arbeit? Oder ich glaube, man nennt es auch Familienaufstellung.
Ich bin eigentlich dazu gekommen aus ganz persönlichen Motiven. Also weil es im eigenen Leben irgendwie etwas holperte, will ich mal sagen, habe ich nach Möglichkeiten gesucht, da Unterstützung zu bekommen und bin über den Weg, auf den systemischen Weg sozusagen gekommen. Und habe dann, weil mich diese Methode oder die Methoden sehr interessiert und fasziniert haben, eben auch die Weiterbildung gemacht. Du sagtest eben, das ist die Methode der Familienaufstellung. Das ist nur eine Methode der systemischen. Das wird häufig gleichgesetzt. Also eine Methode der systemischen Therapie oder systemischen Beratung ist die Aufstellungsmethode. Das Wesentlichste im Systemischen ist eigentlich die Grundhaltung. Also den Menschen, der zur Therapie kommt oder in Veränderungsprozessen oder auch in der Krise und etwas verändern möchte, nicht als das Problem anzusehen oder als den Patienten, sondern auf Augenhöhe und als denjenigen, der Experte für sich selbst ist und die Lösung in sich beziehungsweise im eigenen System zu finden ist. Das ist eine deutlich andere Haltung den Menschen gegenüber. Ich bin nicht als Therapeut derjenige, der weiß, was für mein Gegenüber, also für den Patienten sozusagen gut ist, sondern ich gehe immer als Systemiker immer davon aus, dass die Lösung, wie gesagt, in dem Menschen selber liegt, beziehungsweise in seinem System.
Um das mit dem System vielleicht ein bisschen deutlicher zu erklären. Du hattest mir so ein schönes Beispiel gegeben mit diesem Hausmeister, der 40 Jahre lang im Betrieb ist und plötzlich kommt dann da ja so ein ganz junger, unerfahrener. Und ich glaube, da kann man das ganz gut erklären.
Ja. Systemische Prinzipien, wie ich sie kennengelernt habe, orientieren sich an 3 wesentlichen Faktoren. Und zwar einmal dem Prinzip der Zugehörigkeit. Wir als Menschen haben ein dringendes Bedürfnis, uns zugehörig zu fühlen, zu einer Gruppe, zur Familie, ob es im Sportverein ist, in der Schule. Zugehörigkeit ist für uns ganz wichtig. Alleine wären wir gar nicht überlebensfähig sozusagen. Das ist das eine. Das heißt, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das kann man ganz deutlich auch spüren, wenn man irgendwo ist und ausgegrenzt wird zum Beispiel, dann fühlen wir uns sofort schlecht. Andererseits fühlen wir uns geborgen, wenn wir uns zugehörig und in einer Gruppe gut integriert fühlen. Das ist das eine. Das andere ist das Prinzip der Ordnung. Jeder Platz in einem System hat bestimmte Rechte und Pflichten und bestimmte Aufgaben inne. Und da sind wir wieder bei dem Hausmeister, den du eben angesprochen hast. Genau, wenn also zum Beispiel in einer Firma ein Hausmeister seit 40 Jahren da tätig ist und es kommt ein neuer Geschäftsführer, ganz jung und dynamisch, und berücksichtigt jetzt nicht, dass dieser Hausmeister den Laden seit 40 Jahren in- und auswendig kennt, weil er vielleicht denkt, er ist aber ja der Geschäftsführer, was ja hierarchisch eine andere Position natürlich ist. Das kann nur zu Unfrieden führen, wenn er sozusagen nicht wertschätzt und nicht anerkennt, was der Hausmeister alles mitbringt und was er für wichtige Informationen hat, weil er den Laden seit 40 Jahren kennt. Der Hausmeister wiederum fühlt sich natürlich gesehen und wird sein Wissen sicherlich eher teilen, wenn er sich anerkannt und geschätzt fühlt. Da geht es so um die Dauer der Zugehörigkeit. Wie lange gehört jemand schon zu einem bestimmten System? Das ist in Familien das Gleiche. Also diese Prinzipien sind auf alle Systeme anzuwenden oder man kann sie in allen Systemen beobachten. Das älteste Kind hat eine andere Position als das jüngste Kind. Wenn die Ordnung gestört ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das wie in so einem Mobile. Also wenn an einer Stelle etwas hakt oder ja, die Ordnung nicht stimmt, hat es Auswirkungen auf alle Personen oder auf alle, die dazugehören in diesem System.
Hast du in der Zeit viel mit Kindern gearbeitet oder eher mit Erwachsenen?
Als ich das angefangen habe, habe ich noch im Kindergarten gearbeitet und habe dann gewechselt in die stationäre Jugendhilfe.
Ja, das hast du mir jetzt meine Überleitung gemacht.
Entschuldigung.
Das macht nichts. Das wäre nämlich jetzt genau meine nächste Frage. Du hast dich dann mit deinem ganzen Wissen in die stationäre Jugendhilfe gestürzt. Und was hast du da gemacht?
Ja, das war eine Mutter-Kind-Einrichtung für minderjährige und psychisch kranke Mütter, die dort untergebracht sind, zum großen Teil, sag ich mal, nicht wirklich freiwillig, sondern das Jugendamt stellt fest oder traut denjenigen der jungen Mutter in dem Fall dann nicht zu, die Versorgung des Kindes so zu gewährleisten, dass keine Kindeswohlgefährdung entsteht. Die jungen Mütter sind da untergebracht mit ihren Säuglingen, im besten Falle auch schon in den letzten Wochen der Schwangerschaft, dann kann man da schon anfangen zu arbeiten und eine Beziehung aufzubauen, bevor das Kind dann kommt. Wir sind 24 Stunden am Tag da, die pädagogischen Betreuerinnen, also rund um die Uhr, um den gesamten Beziehungs- und Bindungsaufbau zwischen Mutter und Kind gut zu begleiten, damit es eine Chance gibt auf eine gute Bindung zwischen den beiden. Das ist eine Sisyphus-Arbeit häufig. Diese Frauen haben oder diese jungen Mädchen haben häufig selber ganz schwere Schicksale und schwere, Gewalterfahrungen verschiedenster Art erlebt und müssen erst noch lernen, wenn das möglich ist, empathisch zu sein und ihren Kindern, ihren Säuglingen das zu geben, was diese benötigen an Fürsorge und natürlich nicht nur an Versorgung, sondern in erster Linie an Liebe und Zuwendung.
Das ist sicherlich schwierig, jemandem Liebe und Zuwendung zu geben, wenn man es selber nicht erfahren hat, es nie gelernt hat und vielleicht auch im Extremfall gar nicht weiß, was das genau ist.
Ja, genau das ist der Knackpunkt. Und dann kommt noch dazu, wenn das 15-, 16-Jährige sind und so jung waren viele, dann sind die gerade in einer Phase, in der Pubertätsphase, wo es darum geht, sich zu lösen, rauszugehen, alles in Frage zu stellen und nicht die eigenen Bedürfnisse nach hinten zu stellen und sich um einen Säugling zu kümmern. Eine hochspannende und ganz schöne Arbeit. Ich habe die sehr, sehr geliebt. Es ist auch war schon eine sehr prägende Zeit.
Ich finde das ganz wichtig, dass wir das mal ansprechen, weil in diesem Falle ist es tatsächlich Begleitung. Du hast gesagt, 24 Stunden am Tag für Menschen. Das heißt, da bekommt nicht irgendjemand eine Tablette und dann ist Ruhe, sondern das hat eine ganz andere Qualität. Du bist aber dann von der stationären Jugendhilfe noch einen Schritt weitergegangen und du warst dann 3 Jahre in der Traumaambulanz, die Beratungsstelle für Missbrauch. Erzähl doch mal was darüber.
Ja, das war ein freier Jugendhilfeträger, der unter anderem eine Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch betreibt, an denen sich Menschen wenden, die entweder Verdachtsfälle haben, also pädagogisches Fachpersonal, Lehrer, Erzieher, die ein Kind in der Klasse oder in der Gruppe haben, das irgendwie auffällt, um diesen Verdachtsfall sozusagen zu klären. Oder welche Hypothesen kann man bilden, welche Möglichkeiten, was kann dahinter stecken hinter diesem Verhalten. Und es waren aber auch Betroffene, Also entweder erwachsene Frauen oder auch Eltern oder Bezugspersonen, die kommen und einen akuten Fall sozusagen mitgebracht haben, wo Kinder Übergriffe erlebt haben.
Ich finde das sehr spannend, was du alles gemacht hast. Irgendwann hast du dann mal gesagt, so, das war jetzt ziemlich viel. Und wie du genau dann zum Pilgern gekommen bist, das kommt dann gleich im zweiten Teil. Vorher wäre es ganz schön, wenn wir versuchen, uns jetzt nach diesen Themen etwas abzulenken. Und deshalb spielen wir Musik von dem Liedermacher Andreas Burani. Sabine mag diese Lieder sehr und es sind die Texte, die seine Musik ausmachen. Auf einem Konzert im Hamburger Stadtpark hat Andreas erzählt, wie das Lied Sein entstanden ist. Er war wandern in den Bergen, hat seine Gondel nach unten verpasst und hatte eine Stunde Zeit bis zur nächsten Abfahrt. Da saß er dann, hat in die Landschaft geschaut und nachgedacht. Danach ist der Text entstanden. Bei dem Titel Sein geht es darum, nichts zu tun, um bedeutungsvoll zu sein. Es geht um Einzigartigkeit, Befreiung und wie Ängste verschwinden können. Wir sind wieder zurück bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Wir sind heute live auf okitalk.com und die Zusammenfassung wird bei Tide 96.0 gesendet. Mein Name ist Marion Schumann. Mit mir im Studio sind heute Bernhard Wenzel, Produzent von Radio Money Talk an der Technik.
Hallo.
Und Sabine von Reibnitz aus Elmshorn. Sabine ist die Gründerin von Beraten, Begleiten und Pilgern.
Hallo.
Das Thema der heutigen Sendung: Unterwegs sein, zu sich selbst, auf alten Jakobswegen in Schleswig-Holstein. Wir haben im ersten Teil viel von Sabines persönlichem Weg kennengelernt. Sie hat uns über die Psychomotorik was erzählt. Wir haben einen Einblick bekommen in Familienaufstellungen und welch schweren Problemen manche Menschen ausgesetzt sind. Ja, dann kam schließlich die Kündigung von dir aus der Traumaambulanz und Beratungsstelle für Missbrauch, ohne eine konkrete Idee, wie es für dich weitergehen soll. Wie ist es dann bei dir dazu gekommen?
Ich habe das eigentlich erst gar nicht so richtig gemerkt, aber diese Menge an schweren Themen, mit denen ich da täglich zu tun hatte, mit Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen, die alle unterschiedliche Gewalterfahrungen gemacht haben und auch gerade in der Traumaambulanz häufig sehr akutes Geschehen, also nicht irgendwas, was man mal vor 20 oder 30 Jahren erlebt hat, was natürlich auch sehr belastend ist, aber so akutes Geschehen bringt nochmal eine ganz andere Energie und Belastung mit. Wenn also, ich sag mal, eine Mutter kommt und sagt, vor 2 Tagen ist ihrem Kind, hat ihr Kind einen Übergriff erlebt oder ist irgendwas Schlimmes passiert. Und auf Dauer habe ich gemerkt, irgendwann fing ich an, dass ich nicht mehr so gut schlafen konnte. Ich habe die Kinder in Gedanken mit nach Hause genommen, viel darüber nachgedacht, was ich noch tun kann oder wie man noch unterstützen kann. Und ich weiß natürlich, wie alle im psychosozialen Bereich, dass das eine Gefahr ist, wenn man anfängt, die Dinge mit nach Hause zu nehmen und nicht mehr gut zu schlafen. Und hatte das Gefühl, Es gibt so viel Schwere, also bin ich den ganzen Tag konfrontiert und konnte, ich sag mal, mit Yoga und Waldspaziergängen gar nicht mehr dagegen ankommen, um mein Wohlbefinden zu erhalten, und habe dann gedacht, ich muss jetzt einen Cut setzen, also ich muss da raus, auch wenn ich, wie du eben schon sagtest, gar nicht wusste, wie es dann weitergeht. Aber ich hatte deutlich das Gefühl, wenn ich jetzt nicht die Notbremse ziehe, dann läuft es doch auf den Burnout hinaus. Und das wollte ich gerne verhindern.
Was hast du dann gemacht? Die Kündigung, die lag auf dem Tisch und du bist gegangen.
Ja,
und die was da passiert?
War einerseits sehr befreit und habe mich gefreut. Und gleichzeitig hatte ich auch so ein bisschen Angst und dachte, oh je, was kommt jetzt? Und es war aber in mir eine große Sehnsucht, eine Zeit lang mich wirklich nur um mich selbst zu kümmern. Ich bin nach der Kündigung dann erstmal selber losgepilgert, ohne eine Idee, wie es beruflich weitergehen kann. Aber ich hatte gehofft, dass ich, wenn ich wieder nach Hause komme, weiß, wie es weitergeht. Das hat nicht ganz so geklappt, aber ich hatte schon erste Ideen. Ich habe in den ganzen Jahren vorher immer wieder die Erfahrung gemacht, dass langes Gehen ganz, ganz hilfreich für mich ist. Also auch in eigenen persönlichen Krisen oder schwierigen Zeiten bin ich ganz viel gegangen und habe immer wieder erlebt, wie unglaublich wohltuend es ist und wie sich so beinahe wie von selbst Dinge lösen und klären. Das war ein Auslöser, warum ich gedacht habe, ich gehe pilgern. Ja, so bin ich eigentlich dann auf die Idee gekommen und habe gedacht, das wäre ja cool, wenn ich einfach anbiete, anderen Menschen auch diese Erfahrungen zu ermöglichen. Ich habe von vielen gehört, dass sie gesagt haben, Mensch, das ist ja mutig alleine und so, das würde ich ja nie machen. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es mal aus. Ich biete für kleine Gruppen Pilgertouren an, hier in Schleswig-Holstein vor der Haustür.
Mit Harpe Kerkeling ist ja das Pilgern total bekannt geworden. Harpe sagt, nach einem Hörsturz, einer Gallenblasenoperation und einem eingebildeten Herzinfarkt wurde ihm klar, dass es so nicht weitergeht. Er nimmt sich ein halbes Jahr Auszeit und wandert auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Auf der Suche, ja, nach was eigentlich? Nach Gott, der Wahrheit, sich selbst. Du hast gesagt, du kennst das Buch. Und die Frage ist das tatsächlich so? Ist es Klischee? Ist es eine tolle Geschichte? Wie fandst du das Buch?
Ich fand das Buch sehr gut. Ich mag auch Harpe Kerkeling. Ich kenne den Jakobsweg in Spanien nicht. Den bin ich nicht gegangen. Ich bin hier in Schleswig-Holstein gegangen, auf der Via Jutlandica. Und vieles von dem, was er in dem Buch beschreibt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also habe die ein oder andere ähnliche Erfahrung gemacht. Also ich halte das durchaus für sehr nachvollziehbar, was er da schreibt.
Du hast es gerade angesprochen, die Via Jutlandica. Was ist das für ein Jakobsweg?
Ja, das ist der Jakobsweg, der oben aus Skandinavien kommt und in Deutschland hier an der dänischen Grenze oberhalb von Flensburg in Krusau beginnt und über Schleswig, Rendsburg bis nach Itzehoe, bis nach Glückstadt geht. Das ist die Westroute, also in Schleswig zweigt noch eine Strecke ab, die Ostroute, die nach Lübeck weitergeht, ein Pilgerknotenpunkt im Mittelalter. Und diese Strecke ist wiederbelebt worden von Pilgerfreunden, die sich zusammengetan haben und sich an die Gemeinden gewandt haben, alte Kirchenbücher gewälzt haben und geguckt haben, wo gibt es Hinweise auf Pilger, die diese Strecke im Mittelalter gegangen sind. Es gibt ganz viele kleine oder mehrere kleine Jakobikirchen auch an dieser Strecke.
Es gibt die Via Jutlandica eben in Schleswig-Holstein, aber es gibt wahrscheinlich auch noch jede Menge andere Jakobswege in Deutschland, stimmt das?
Ja, es gibt ganz viele Wege. Hier oben gibt es noch die Via Baltica, die aus Polen kommt und querläuft auch durch Hamburg und dann weiter Richtung Santiago de Compostela. Und einen Abschnitt an der Nordsee, in Dithmarschen gibt es noch einen Weg und in Süddeutschland gibt es überall Wege.
Aber eigentlich ist es doch egal. Man kann sich ja irgendeinen Weg raussuchen und einen Weg wandern, so wie das Reinhard Böhm gemacht hat, der einmal durch Österreich gepilgert ist. Das heißt, man sucht sich eben das raus, was gut zu einem passt und es muss nicht unbedingt der Jakobsweg sein.
Nein, es muss sicher nicht der Jakobsweg sein, wobei die Infrastruktur natürlich gut zu nutzen ist auf den Jakobswegen. Und ich fand einfach auch sehr schön diese kleinen Kirchen unterwegs. Und auch so das Gefühl, dass hier schon vor Hunderten von Jahren Menschen vielleicht mit ähnlichen Fragen im Kopf oder im Herzen unterwegs waren, das fand ich schon besonders. Das ist vielleicht schon ein Unterschied, ob man eben auf so einem Jakobsweg geht. Und die Pilgermuscheln, dieser Weg ist überall mit den bekannten Jakobsmuscheln gekennzeichnet. Und auch das fand ich irgendwie ganz schön. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich sie irgendwo entdeckt habe.
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, dass die Infrastruktur da ist. Es ist wahrscheinlich so, dass die Atmosphäre dann einfach eine ganz andere ist, als wenn man sagt, man geht eine normale Wanderstrecke. Da komme ich dann auch zu meiner nächsten Frage. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Wandern und Pilgern?
Ich glaube, der Wanderer hat eher ein sportliches Ziel oder das Ende der Wegstrecke ist vielleicht das Ziel, also anzukommen, sicherlich auch schöne Naturerfahrungen zu machen und draußen zu sein. Dem Pilger geht es auch darum, entweder eine spirituelle Erfahrung zu machen, also ich sag mal Gott oder was Ähnliches zu suchen oder zu finden und mit sich selbst irgendetwas zu, ja, sich selbst besser kennenzulernen oder sich eine Frage, die einen sehr bewegt. Also geht es sehr viel auch darum, nach innen zu gehen und etwas in sich selbst zu finden.
Du gehst ja in kleinen Gruppen. Meistens sind es ja Gruppen, hauptsächlich auch Gruppen von Frauen. Und trotzdem hat man, wenn man dann mit dir läuft, die Zeit für sich selbst, weil jeder irgendwie eine gleiche Idee hat und eigentlich nicht permanent sich mit jemandem unterhalten will oder sich austauschen will, sondern das passt in der Regel. Ist das deine Erfahrung?
Ja, meine Erfahrung ist, dass es ganz gut passt. Wir machen immer ein Vorbereitungstreffen. Ich sage das auch immer vorher, dass wir keine fröhliche Wandergruppe sind. Wir sind durchaus sehr fröhlich, aber wir gehen also nicht schwatzend den ganzen Tag durch die Gegend. Das kann man tun, dann entgeht einem aber vieles. Man kann die Natur nicht wahrnehmen und man nimmt auch sich selbst nicht wahr, wenn ich die ganze Zeit im Gespräch bin. Von daher wechseln sich immer Phasen der Stille ab mit kleinen Impulsen, die ich auch gebe. Ich mache mal eine Meditation unterwegs oder lese eine Geschichte vor. Für Geselligkeit und Austausch ist zwischendurch in den Pausen und auch abends natürlich immer ganz viel Zeit.
Wie viele Touren wirst du denn nächstes Jahr gehen?
Also insgesamt habe ich bisher 9 Touren geplant, überwiegend im Frühjahr und im Herbst. Und die sind unterschiedlich lang. Ich habe im vergangenen Jahr 3 und 6 Tage angeboten. Die 6 Tage wollte keiner, sondern dieses 3-Tage-Angebot ist offensichtlich das so zum Ausprobieren und sich, das trauen sich einfach viele oder vielleicht ist es auch gut zu organisieren, so ein langes Wochenende sozusagen das mal zu machen. Und diesmal biete ich einmal 3- und 4 Tage Touren an, also einen Tag länger, weil ich einige Strecken verkürzt habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die 20 Kilometer, die in der Regel in diesen 3-Tage-Touren täglich zu gehen sind, für einige zu viel sind. Ich möchte natürlich gerne möglichst vielen Menschen dieses Angebot passend machen und von daher habe ich jetzt auch Touren da drin, die kürzere Gehstrecken haben.
Und ich nehme an, vor allem auch den Leistungsdruck dann zu vermeiden.
Ja, genau. Es geht überhaupt gar nicht darum, etwas zu schaffen oder etwas zu leisten oder so, sondern es geht in diesen 3 oder 4 Tagen darum, gut in sich reinzuhorchen und zu spüren, was brauche ich denn, was tut mir gut, wo sind meine Grenzen, sich selbst mehr kennenzulernen. Und wir haben es immer wieder, dass wir auch mal zwischendurch irgendwie eine Buslinie nehmen müssen oder ein Taxi rufen, weil irgendjemand sagt, ich kann nicht mehr, ich habe es mir anders vorgestellt oder auch aus welchen Gründen auch immer, also die Strecke sozusagen abgekürzt wird. Das finde ich auch völlig in Ordnung, das sage ich vorher immer, weil es geht, wie gesagt, nicht drum, wieder über die eigenen Grenzen zu gehen, sondern die wahrzunehmen und dann auch danach zu handeln. Das tun ganz viele Menschen nämlich nicht. Entweder spüren wir es gar nicht oder wenn wir spüren, handeln wir aber nicht danach. Und das ist eine gute Gelegenheit, diese Pilgertouren, um genau das zu tun und zu üben.
Ja, auch mal zuzugeben, jetzt kann ich nicht mehr und nehme dann eben mal den Bus und fahre zur nächsten Unterkunft.
Genau.
Wie suchst du denn die Unterkünfte aus? Sind das Bettenlager, Heuböden oder sonstiges?
Also, es gibt richtig Pilgerherbergen an der Strecke, die nehmen aber in der Regel nur 1 oder 2 Personen auf. Also, da können wir als Gruppe nicht übernachten. Das sind aber schon richtige Pilgerherbergen. Es gibt aber dann unterwegs kleine Pensionen und Hotels, die ich rausgesucht habe und bei denen ich eben jetzt schon häufiger auch übernachtet habe. Mir geht es darum, dass die möglichst günstig und auch einfach sind. Also wir wollen nicht den ganzen Tag draußen sein mit Gepäck und dann im 5-Sterne-Hotel uns das gut gehen lassen. Wir lassen es uns in ganz einfachen Unterkünften gut gehen. Es geht für mich auch darum, wieder mal zu erfahren, wie wenig man eigentlich braucht und sich so aufs Wesentliche zu beschränken und sich etwas anders zu machen als sonst. Wir tragen ja auch unser Gepäck auf dem Rücken und auch da sich wirklich zu beschränken. Und man staunt, wie wenig man braucht. Wir gehen häufig am ersten Tag, ich kenne die Postämter schon alle an der Strecke, wir gehen häufig am zweiten Tag morgens zum Postamt und schicken 1, 2, 3 Kilo wieder nach Hause, weil doch das Gepäck zu schwer ist.
Okay, also du hast nicht das Auto oder die Rikscha organisiert, wo die Leute ihr Gepäck abgeben und dann zur nächsten Unterkunft fahren, sondern die tragen das selbst und müssen sich genau überlegen, was sie mitnehmen und wie viel sie bereit sind zu tragen.
Ja, genau. Mhm. Also der Richtwert sind so 10% des Körpergewichts. Das ist was man in der Regel ganz gut tragen kann, wenn man einen guten Rucksack hat. Mhm. So, das ist schon wesentlich, weil wenn man das Gewicht irgendwie den ganzen Tag auf den Schultern hat, das kann man nicht lange aushalten. Es braucht einen guten Beckengurt. Wir gehen immer so morgens um 9 los und trödeln dann tatsächlich so den ganzen Tag durch die Landschaft und sind irgendwann abends zwischen 17 und 20 Uhr in der Unterkunft.
Wie groß sind denn die Gruppen, mit denen du normalerweise unterwegs bist?
3 bis 6 Frauen. Also ich nehme nicht mehr als 6 mit. Es geht mir darum, wirklich eine kleine und persönliche Gruppe zu haben, dass man die Möglichkeit hat, auch mit jedem ins Gespräch zu kommen, wenn man das möchte.
Mhm. Wenn jetzt die Männer sagen, ich lasse doch meine Frau nicht alleine pilgern, ich schleppe ihren Rucksack, ich will auch mit. Was machst du dann?
Also, ich habe bisher diese Touren tatsächlich nur für Frauen angeboten, aus zwei Gründen. Einmal, weil Frauen häufig das Bedürfnis haben, mal untereinander zu sein. Und ganz profan, weil ich dachte, ich mache es mir erstmal einfach, wenn ich anfange. In einigen Unterkünften gibt es auch nur Doppelzimmer oder sogar Mehrbettzimmer. Und da fand ich es so organisatorisch schwieriger, weil es natürlich nicht jeder schön findet mit dem jeweils anderen Geschlecht in so einem Mehrbettzimmer. Und dann hätte ich das immer schwierig abfragen müssen. Deswegen habe ich erstmal so gestartet. Habe aber jetzt schon häufiger auch von Männern Anfragen bekommen und werde auf jeden Fall auch gemischte Touren anbieten.
Du bietest auch ganz besondere Kombinationen an. Nicht nur Pilgern, sondern Kombinationen mit noch ein paar anderen Komponenten. Was ist das genau?
Ich mache seit vielen Jahren Kundalini-Yoga. Das ist eine sehr schöne Yoga-Art, die sich sehr gut verbinden lässt mit den Pilgern. Und ich habe auf einer Tour einen ganz wunderschönen Ort gefunden, die Mühle 17 in Bokel. Das ist so ein Dorf südlich von Rendsburg, in dem sich recht viele Künstler und ich sag mal Andersdenkende zusammengefunden haben. Und in der Mühle 17 gibt es Bauwagen, die im Garten stehen, die wunderschön hergerichtet sind von einem Bildhauer und Tischler, in denen man übernachten kann. Und ich wollte immer eine Pilgertour dahin anbieten, weil es ein ganz besonderer und schöner Ort ist. Und meine Freundin, die eben Yoga anbietet, suchte auch schon lange einen Ort, um das zu machen. Und so haben wir dann uns zusammengetan. Es gibt jetzt also eine fünftägige Tour. Wir gehen erst von Schleswig über Kropp und Rendsburg nach Bokel 3 Tage, landen am Freitagabend da und dann schließt sich eben ein Kundalini-Yoga-Wochenende an. Und am Sonntag gehen wir dann wieder zum nächsten Ort zurück und fahren wieder nach Hause.
Es gibt noch eine andere spezielle Tour, die du anbietest. Und zwar geht es da auch um die Kombination mit einer systemischen Aufstellung.
Eine andere Freundin von mir, die in Kiel ein Institut für systemische Lösung hat, bietet Familienaufstellungen an, systemische Aufstellungen. Und das haben wir schon mal gemacht. Es findet da also ein Aufstellungstag statt, an dem Menschen ein persönliches Thema dort mit einer Aufstellung bearbeiten können. Und im Anschluss gehen wir 2 Tage pilgern. Dann können sich die Erkenntnisse und die Bilder, die sich an diesem Tag gezeigt haben, die können sich in den folgenden Tagen einfach nochmal ganz anders setzen, weil man nicht gleich wieder in den Alltag springt mit allen Anforderungen, die da sind, sondern man nimmt sich Zeit, das alles sacken zu lassen und durch das Gehen integriert sich da vieles auch nochmal ganz anders. Und wenn noch Fragen auftauchen im Nachhinein aus der Aufstellung, dann können die natürlich auch nochmal nachbearbeitet werden.
Eine Frage habe ich noch zu den Touren. Und wie schwierig die denn sind. Gepilgert wird ja auf den Jakobsweg auf der Via Jutlandica in Norddeutschland. Das heißt, ich nehme mal an, ist eher flach.
Ja, sehr flach. Also die Schwierigkeit liegt nicht darin, dass wir Höhenmeter zu überwinden haben. Man kommt nicht ins Schwitzen. Wir sind nicht schnell unterwegs, sondern langsam. Aber wir sind den ganzen Tag auf den Füßen mit Gepäck auf dem Rücken. Das heißt, abends tun einem schon mindestens die Füße weh, manchmal auch die Beine und der Rücken. Also das muss man einfach wissen. Wenn es mal den ganzen Tag in Strömen regnet, dann gehen wir trotzdem. Oder auch manchmal ist die Strecke irgendwie blockiert, da muss man einen Umweg gehen.
Machst du auch Einzelpilgertouren?
Ja, ich habe diese Fähigkeiten und Erfahrungen, die ich in den ganzen Jahren mit Beratung gemacht habe, nicht ganz fahren lassen sozusagen, sondern ich biete auch psychologische Beratung an, systemische Beratung und biete das eben auch in Einzelpilgertouren an. Also Menschen, die in der Krise sind oder die irgendwie das Gefühl haben, ich muss raus, ich muss dringend Abstand haben und will das aber nicht alleine tun, sondern möchte mit jemandem gehen, der mich auch noch seelisch auffangen kann oder mich darin unterstützen kann, nächste Schritte zu entwickeln und zu finden. Für solche Menschen biete ich auch das an. Da gibt es erst mehrere gründliche Vorgespräche natürlich und dann wird da ganz individuell eine Tour ausgearbeitet, wo auch die Strecke und die Art der Unterkünfte abgestimmt werden.
Machst du noch psychologische Beratung? Hast du das aufgegeben oder planst du was in diesem Bereich?
Ich habe auch einen Beratungsraum in der Nähe von Emshorn, direkt am Wald gelegen, ganz schön, wo ich auch psychologische Beratung für Einzelpersonen anbiete.
Und wann ist jetzt deine nächste erste Pilgertour? Ich nehme an, im nächsten Jahr.
Ja, genau. Die nächste ist am 30. März bis zum 2. April. Da geht es von Schleswig über Missunde, Kosel, Eckernförde bis nach Schwedeneck.
Und das sind wie viele Tage?
Das sind 3 Tage.
Und die zweite Tour?
Die zweite Tour ist 4 Tage vom 19.04. bis 23.04. von Krusau, also von der dänischen Grenze bis nach Schleswig.
Wer mehr erfahren möchte, wann diese Touren stattfinden und wo es lang geht und ein paar mehr Details sich anschauen möchte, der kann natürlich gerne auf Sabine von Reibnitz Webseite gehen. Die Webseite heißt www.pilgernundbegleiten.de. Alles klein und zusammengeschrieben. Wir haben heute Sabine kennengelernt, ihren persönlichen Weg. Wir wissen jetzt was über Psychomotorik, über Familienaufstellung und auch über schwere Probleme von Jugendlichen. Wir haben über das Pilgern gesprochen, über Jakobswege, über ihre verschiedenen Touren und Angebote. Sabine, das war toll, dass du bei uns warst. Wir wünschen dir viel Spaß beim Pilgern und viele tolle Momente mit deinen Kunden in der Natur. Dankeschön, Sabine.
Ja, vielen Dank auch, dass ich hier die Gelegenheit hatte.
Bei meiner nächsten Sendung geht es um die Humisal-Akademie Mörlehof. Hubert Mörle betreibt einen Demeterhof und begleitet Menschen und Unternehmen in Entwicklungsprozessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei.